Als Desu und Mira Eltern werden, sind sie 16. Desu ist gerade von der Sportoberschule geflogen, weil er dem Schiedsrichter nach einem Taekwondo-Wettkampf einen zweifachen Sidekick verpasst hat. Was er aus seinem Leben machen will, weiß er nicht und er will es auch nicht wissen. Paradoxerweise findet Mira ihn gerade deswegen anziehend. Als sie schließlich schwanger ist, muss auch sie die Schule verlassen. Was hier wie der Beginn einer klassischen Coming-of-Age-Story aussieht, entpuppt sich schnell als klug komponiertes Vexierspiel. Denn erzählt wird der Weg in das Elternsein nicht etwa aus der Sicht eines auktorialen Erzählers oder der beiden 16-Jährigen, sondern aus der Perspektive von Miras und Desus Sohn Arum.
Nach meiner Geburt wurde mir klar, dass meine Eltern nicht die geringste Ahnung hatten, wie man mit einem Baby umgeht. In der für Teenager typischen Mischung aus Arroganz und Selbstbezogenheit waren sie allerdings fest davon überzeugt, gut vorbereitet zu sein. Doch sie wussten nicht einmal, wie man ein Baby richtig hält. Jedes Mal, wenn mein Vater mich in den Arm hielt, zitterten seine Hände wie die eines Parkinson-Patienten. Meine Mutter stellte sich ähnlich ungeschickt an. Sie hatte zwar vor der Geburt einige Ratgeber gelesen und sich geduldig die Empfehlungen und Ratschläge der älteren Frauen aus der Nachbarschaft angehört, doch zwischen Theorie und Praxis lag ein himmelweiter Unterschied. Immer wenn ich scheinbar grundlos schrie, war meine Mutter völlig überfordert und weinte schließlich bitterlicher als ich.
Als Arum mit seiner Erzählung beginnt, ist er selbst 16 und er leidet an Progerie, einer sehr seltenen und erblich bedingten Erkrankung, die ein vorzeitiges und rasant schnelles Altern hervorruft. De facto ist er damit laut Aussage seiner Ärzte biologisch bereits 80 Jahre alt. Während Mira sich ausschließlich der Pflege ihres kranken Sohnes widmet, versucht Desu, die Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Die finanzielle Unsicherheit nagt an den jungen Eltern, zumal die teure medizinische Behandlung Arums die letzten finanziellen Reserven auffrisst. So nehmen sie eines Tages das Angebot einer Fernsehproduktionsfirma an und stellen ihr Familienschicksal für die Serie »Den Menschen ein Herz schenken« zur Verfügung. Spätestens hier wird die Ausgebufftheit Eran Kims deutlich, denn sie zeigt an der Art, wie Arums Familie den Journalisten von ihrem Schicksal erzählt und wie diese Geschichte in Bildern aufbereitet wird, wie brüchig unsere Erzählungen sind und wie verrückt es ist, wenn wir uns unser Leben zurecht erzählen.
Das Bild, das da von mir gezeichnet wurde, war mir fremd. 16 Jahre, 80 Jahre, viele Leiden, Lachen. Es stimmte alles, aber so hintereinander aufgereiht erschien es mir unwirklich. Ich hätte es nicht machen sollen, bereute ich innerlich.
Nach der Ausstrahlung der Sendung bekommt Arum eine Mail von einem Mädchen, das selbst an Krebs erkrankt ist und das regen Anteil an seinem Schicksal nimmt. Arum verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. In der Folge schreiben Arum und Soha, wie er das Mädchen nennt, sich intensiv. Sie gesteht ihm, dass sie Schriftstellerin werden will, und auch er verrät ihr, was er noch niemandem zuvor erzählt hat, dass er eine Geschichte schreiben will.
Das war der Anfang meines Leidens. Ich hätte Soha nie nach ihren Träumen fragen sollen. Dann hätte sie mir nicht diese Mail geschrieben und ich hätte nicht den fatalen Fehler begangen, ihr von der Geschichte zu erzählen, die ich für meine Eltern schreiben wollte, um sie ihnen später zu schenken. Ich hatte Soha nur beeindrucken wollen, mit einer so ernsten Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Soha schrieb, sie habe mich von Anfang an für etwas Besonderes gehalten und davon sei sie immer noch überzeugt. Dann wollte sie wissen, was ich da genau schrieb. Ich erinnerte mich an meinen Text und durchsuchte mein Notebook. Leider hatte ich die betreffende Datei schon lange gelöscht. Auch auf dem Desktop war nichts mehr zu finden. Also gab ich vor, ihr die Geschichte erst zu zeigen, wenn sie fertig wäre. Ich hoffte, sie würde die Sache irgendwann vergessen, doch das tat sie natürlich nicht. Deshalb blieb mir kein Ausweg. Ich musste in den sauren Apfel beißen und eine neue Geschichte schreiben.
Durch das Schreiben löst sich Arums Abgeklärtheit zunehmend auf. Als sich aber schon nach kurzer Zeit herausstellt, dass dieses Mädchen ihn hintergangen hat, brechen bei ihm alle emotionalen Dämme. Arums Gesundheitszustand verschlechtert sich, spielt anfangs der Körper des jungen alten Helden so gut wie keine Rolle, sodass man fast das Gefühl hat, dass er seltsam körperlos ist, drängt sich nun die Erkrankung in den Vordergrund. Auch der Ton der Erzählung ändert sich im Laufe des Buches. Ist der Blick dieses alten Kindes auf seine Eltern am Beginn zärtlich und von feiner Ironie durchzogen, lacht man noch, wenn die werdenden Eltern abends im Bett ihre naiven Vorstellungen äußern, wird er zum Ende hin ernster und die Sprache poetischer. Man ist tief ergriffen, wenn die Eltern am Bett ihres inzwischen erblindeten Sohnes sitzen. Auch nach seinem Tod erzählt Arum weiter und beobachtet, wie seine Eltern die Geschichte lesen, die er ihnen geschrieben hat. Mit solchen Mitteln schlägt Kim nicht nur der Wirklichkeit, sondern auch dem Genre ein Schnippchen. Dabei bedient sie sich der Versatzstücke klassischer Bildung genauso wie des Comics, des Popsongs, ja auch des Videospiels, in dessen Welt Aro mühelos herumhüpfen und, wenn er gestorben ist, einfach wieder von vorn anfangen kann. All das ist für die Wahrnehmung des Protagonisten genauso bedeutsam wie die Natur und der Wechsel der Jahreszeiten, der sich gleichsam leitmotivisch durch den ganzen Roman zieht. Er spiegelt letztendlich auch das Werden und Vergehen alles Lebenden. Mit Mein pochendes Leben ist Eran Kim ein meisterhafter Roman gelungen, der sich trotz der erzählerischen Kniffe und Tricks, Sprünge und Brüche angenehm spannend liest, was nicht zuletzt auch der kongenialen Übersetzung zu verdanken ist.